Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau. Und dieses Mal nehmen wir euch nicht mit rund um die Welt, denn es ist unser Christmas Special. Wir haben nämlich zwei Fälle für euch ausgesucht, die irgendwas mit Weihnachten zu tun haben. Trotzdem auch hier. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Nur weil das eine Weihnachtsfolge ist, heißt das nicht, dass sie harmlos wird, okay? Also bitte nachsehen und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder? Kill around the world.
Es ist der 23. November 2025, ein Samstagabend in der Stadt Graz im Süden Österreichs. Die Adventszeit hat gerade begonnen. Überall funkeln Lichter, die Weihnachtsmärkte öffnen, Menschen lachen und trinken Glühwein, während im Hintergrund schon die ersten Weihnachtslieder laufen. Es riecht nach gebrannten Mandeln und süßem Punsch. Und irgendwo zwischen all dem Lichterglanz und dieser Vorfreude feiert eine junge Frau auf einer Weihnachtsfeier. Stephanie ist 31 Jahre alt. Auf Social Media strahlt sie oft in die Kamera. Sie teilt Ausschnitte ihres Lebens, vor allem ihrer Leidenschaft für Beauty, Mode und Lifestyle, mit vielen anderen Menschen. Sie hat ungefähr 45.000 Follower auf Instagram, gilt damit als eine lokale Influencerin. Zudem arbeitet sie auch noch als Visagistin. Stephanie genießt den Abend in einem Grazer Nachtclub. Sie lacht mit Freunden und tanzt. Es wirkt wie ein ganz normaler Abend. Doch leider sollte sich in dieser Nacht ihr Leben auf eine Weise verändern, wie es niemand geahnt hätte. Laut heute soll sie in einem Nachtclub am Grazer Opernring gewesen sein. Ein konkreter Name des Clubs wurde in den bisherigen Medienberichten nicht einheitlich oder öffentlich bestätigt. Ich habe mir das auf Google Maps ein bisschen angeschaut und Sina, ich weiß nicht, wie gut du dich in Graz auskennst.
Gar nicht.
Okay, gut, ich auch nicht. Aber so ein bisschen zur Einordnung, der Grazer Opernring ist circa 20 Gehminuten vom Schlossberg entfernt. Nur so als kleine Orientierung, ich habe dir da auch so ein Foto ausgedruckt. Also hier unten sieht man, also da irgendwo war der Nachtclub und da oben ist der Schlossberg. Ich glaube, das sagt den allermeisten was.
Ja, also so ist es relativ offensichtlich. Da geht man nicht weit vom Schlossberg zu dem Opernring. Aber ja.
Ja, genau. Also nach einem ausgelassenen Abend steigt Stephanie dann gemeinsam mit einer Freundin in ein Taxi, welches sie zu ihrer Wohnung im Grazer Bezirk Gaidorf bringt. Keine Ahnung, wo das ist. Bin gut angekommen, schreibt sie ihrer Freundin noch per WhatsApp. Der Morgen danach. Es ist der 24. November und Stephanie hätte heute eigentlich einen Termin für ein Fotoshooting. Ob als Model oder Visagistin konnte ich leider nicht herausfinden. Doch die sonst so verlässliche junge Frau kommt nicht zu dem vereinbarten Termin. Weder ihre Kollegen noch ihre Freunde oder Familie können sie telefonisch erreichen. Und als jemand bei ihrer Wohnung vorbeischaut, hört man daraus nur ihren Hund bellen. Als Stephanie weiterhin verschwunden bleibt, auf keinen der Anrufe reagiert und niemand weiß, wo sie sich gerade aufhält, wird sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Während die Suche nach Stephanie auf Hochtouren läuft, beginnt die Polizei damit, ihr nahes Umfeld genauer unter die Lupe zu nehmen. Familie, Freunde, Bekannte, Menschen, die sie kannten, die in den Tagen vor ihrem Verschwinden Kontakt zu ihr hatten. Auch eine Person gerät dabei schnell ins Visier der Ermittler, ihr Ex-Freund. Zunächst ist er nur einer von vielen, die befragt werden. Doch je tiefer die Polizei gräbt, desto mehr verdichten sich die Hinweise. Nur wenige Tage nach Stefanis Verschwinden wird der 31-jährige Mann schließlich festgenommen. Ausgerechnet nahe der österreich-slowenischen Grenze, in der Nähe eines abgelegenen Waldgebiets. Ein Ort, der Fragen aufwirft. Und noch etwas sorgt für Unruhe bei den Ermittlern. In unmittelbarer Nähe wird sein Auto entdeckt. Ein roter Volkswagen Golf. Komplett ausgebrannt. Ein möglicher Versuch, Spuren zu vernichten? Der Mann kommt in Untersuchungshaft. Zeugen melden sich und berichten, dass sie ihn in der Nacht von Stefanis Verschwinden in der Nähe ihrer Wohnung gesehen haben wollen. Außerdem tauchen Hinweise auf einen Streit auf, kurz vor dem Zeitpunkt, an dem Stefanie spurlos verschwindet. Für die Ermittler ist klar, der Ex-Freund rückt immer stärker in den Fokus. Mit jedem weiteren Tag wächst die Angst. Freunde, Familie, Menschen, die Stefanie persönlich kannten und auch unzählige Fremde in den sozialen Netzwerken klammern sich an die Hoffnung, dass sie lebend gefunden wird. Suchaktionen werden organisiert, Fahndungsaufrufe verbreiten sich, Medien berichten täglich über neue Hinweise, jeder noch so kleine Ansatz wird aufgegriffen. Doch die Zeit arbeitet gegen sie. Fast eine Woche nach Stefanis Verschwinden, am 29. November 2025, erreicht die Ermittler schließlich einen Hinweis aus dem Ausland, aus Slowenien. In einem abgelegenen Waldgebiet nahe der Gemeinde Maischberg, keine Ahnung, wie man das ausspricht, nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, machen Einsatzkräfte eine grausame Entdeckung. Inmitten der Stille des Waldes wird ein Koffer gefunden. Darin ein menschlicher Körper. Kurze Zeit später folgt die Gewissheit, von der alle gehofft haben, sie niemals hören zu müssen. Die Behörden bestätigen, dass es sich bei der Toten um Stefanie handelt. Die Hoffnung weicht der Gewissheit und aus der Suche nach einer Vermissten wird eine Mordermittlung. Kommen wir zu den Ermittlungen. Die Ergebnisse der Gerichtsmedizin bestätigen schließlich den schlimmsten aller Verdachte. Stefanie ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Ihr Leben wurde gewaltsam beendet. Die Untersuchungen zeigen eindeutig, dass sie Opfer eines schweren Gewaltverbrechens geworden ist. Als Todesursache wird massive Gewalteinwirkung gegen den Hals festgestellt. Stefanie wurde also erwürgt. Mit dieser Erkenntnis verdichten sich die bereits gesammelten Hinweise zunehmend zu einem klaren Gesamtbild. Die Spurenlage, die Aussage von Zeugen und die gesicherten Beweise lassen kaum noch Zweifel zu und richten den Fokus der Ermittler eindeutig auf ihren Ex-Freund. Wenig später gesteht der Mann dann auch die Tat. Er gibt zu, Stefanie in ihrer eigenen Wohnung getötet zu haben, nach jener Weihnachtsfeier an einem kalten Morgen in Graz. In seiner Aussage beschreibt er, wie er ihren leblosen Körper in einen Koffer legte, über die Grenze nach Slowenien brachte und dort in einem abgelegenen Waldgebiet vergrub. Anschließend versuchte er, die Spuren der Tat zu verwischen, indem er sein Auto in Brand setzte, sich selbst jedoch auffällig in der Nähe des Tatorts aufhielt. Während überall die Adventszeit beginnt, Menschen Glühwein trinken, Geschenke verpacken und sich auf ruhige Feiertage im Kreis ihrer Liebsten vorbereiten, endet Stefanis Leben auf brutalste Weise. Und so bleibt in diesem Jahr am 24. Dezember ein Platz leer. Ein Platz, der schmerzlich zeigt, wie endgültig diese Tat ist und wie viel sie zerstört hat. Und Sine, bevor wir diesen Fall abschließen, möchte ich kurz etwas erklären, das in diesem Zusammenhang unglaublich wichtig ist. Denn bei dieser Tat handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Femizid. Der Begriff Femizid taucht inzwischen leider immer häufiger in den Nachrichten auf. Und trotzdem wissen viele gar nicht genau, was damit eigentlich gemeint ist. Femizid bedeutet die Tötung einer Frau oder eines Mädchens, weil sie eine Frau ist. Meistens durch einen Ex oder Partner oder eine Bezugsperson im Kontext von Macht, Kontrolle, Besitzdenken oder partnerschaftlicher Gewalt. Femizide sind keine Tragödien im privaten Umfeld und auch keine Beziehungsdramen, wie es früher oft verharmlosend genannt wurde. Femizide sind Gewaltverbrechen, eingebettet in gesellschaftliche Muster. In vielen Fällen geht ihnen ein langer Verlauf von Kontrolle, Drohungen, Stalking oder psychischer Gewalt voraus. Und das Traurige ist, Österreich zählt seit Jahren zu den Ländern in Europa mit den meisten Femiziden pro Einwohner. Fast jede zweite Frau, die hierzulande getötet wird, stirbt durch die Hand ihres aktuellen oder ehemaligen Partners. Beim Fall Stephanie sprechen viele Faktoren dafür, dass die Tat in diese Kategorie fällt. Der Täter war ihr Ex-Freund, die Tat geschah im privaten Raum, es gab Hinweise auf einen Streit. Und die gesamte Dynamik entspricht sehr klar einem Muster von partnerschaftlicher Gewalt mit fatalem Ausgang. Stephanie war mehr als ein Fall, mehr als eine Zahl in einer Statistik. Sie hatte ein Leben, Pläne, Menschen, die sie liebten und einen Platz, der heute fehlt. Wenn wir über Femizide sprechen, dann nicht um Angst zu machen, sondern um Verantwortung zu übernehmen, um hinzusehen, um ernst zu nehmen und um nicht wegzuhören, wenn jemand Hilfe braucht. Wenn Gewalt Teil einer Beziehung ist, egal ob körperlich, psychisch oder in Form von Kontrolle, Angst oder Bedrohung, dann gibt es Hilfe und diese Hilfe ist telefonisch erreichbar, anonym und vertraulich. In Österreich gibt es spezialisierte Hilfsangebote wie die Frauenhelpline gegen Gewalt, die Telefonseelsorge und weitere Beratungsstellen, die rund um die Uhr zuhören, unterstützen und Wege aufzeigen. Wir haben diese Anlaufstellen in der Podcast-Beschreibung für euch zusammengefasst. Dieser Appell richtet sich aber auch an Menschen, die merken, dass etwas in ihnen selbst aus dem Gleichgewicht gerät. Wenn Gedanken von Kontrolle, Eifersucht oder Wut stärker werden, wenn Grenzen verschwimmen oder man Angst davor hat, jemanden zu verletzen, dann ist es kein Versagen, sich Unterstützung zu holen. Im Gegenteil. Auch dafür gibt es telefonische Hilfsangebote, wie zum Beispiel den Männernotruf, die genau für solche Situationen da sind, um zuzuhören, einzuordnen und zu helfen, bevor etwas passiert, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Verantwortung. Dieser Podcast erzählt die Geschichte von Stephanie und er soll daran erinnern, dass Gewalt nicht privat ist, dass Schweigen niemanden schützt und dass ein Anruf im richtigen Moment vielleicht ein Leben retten kann.
Ja, wir hatten ja die Stephanie sogar mal in einem von unseren Killer-Updates. Und da war aber der Fall noch so neu, dass noch gar nicht so viele Details bekannt waren. Deshalb bin ich froh, dass du den Fall nochmal aufgegriffen hast. Und weil jetzt halt wirklich einiges mehr klar ist. Und das war damals auch. Das war genau in dem Zeitraum von 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen, wo das passiert ist. Und ich dachte mir nur so, Alter, ernsthaft? Wirklich? Aber ja, unfassbar traurig. Und ich wusste gar nicht, dass sie auf einer Weihnachtsfeier war. Das wäre unser Weihnachtsbezug, by the way.
Und auch, dass das ja auch sehr nah an Weihnachten war. Also der 25. oder 24. November in der Adventszeit. Also das, ja, da habe ich halt meinen Bezug zu Weihnachten hergestellt. Und ich fand den Fall einfach wichtig zu erzählen. Und der ist halt top aktuell. Und genau.
Nö, ich finde es gut. Ich finde gut, dass wir nochmal über die Stephanie reden, weil wie gesagt, bei dem Killer-Update konnte ich gar nicht so viel drauf eingehen. Das war noch gar nicht so viel bekannt. Traurig, spannend. Mein Fall ist nicht so aktuell. Der liegt schon einige Jahre zurück. Und er geschieht genau an Weihnachten. Liebe Shaki, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Die blutige Weihnacht von Covina. Es ist der Abend des 24. Dezember 2008. In der ruhigen Stadt Covina, einem Vorort von Los Angeles, bereitet sich die Familie Ortega auf ihre jährliche Weihnachtsfeier vor. Es ist eine Tradition, die seit vielen Jahren besteht und die gesamte Verwandtschaft zusammenbringt. In dem Haus in der Knollcrest Drive herrscht eine Atmosphäre voller Wärme und Fröhlichkeit. Etwa 25 Gäste sind an diesem Abend anwesend, darunter Kinder, Enkelkinder und enge Freunde der Familie. Niemand in diesem Raum ahnt, dass das Fest in einer Katastrophe enden wird, die das gesamte Land erschüttern sollte. Gegen 23.30 Uhr, als die Feier ihren Höhepunkt erreicht hat und die Kinder ungeduldig auf ihre Geschenke warten, klopft es an der Haustür. Die 8-jährige Katrina, die Nichte von Silvia Pardo, rennt voller Vorfreude zur Tür. Sie erwartet den Weihnachtsmann. Und tatsächlich steht dort ein Mann in einem kompletten, leuchtend roten Weihnachtsmannkostüm. Doch statt Geschenke oder freundliche Worte bringt dieser Besucher den Tod. In den Armen hält er ein großes, festlich verpacktes Paket, das jedoch eine tödliche Vorrichtung verbirgt. Sobald die kleine Kathrine die Tür öffnet, zieht der Mann eine von 4 halbautomatischen Pistolen und schießt ihr ohne Warnung direkt ins Gesicht. Das Kind sinkt schwer verletzt zu Boden. Dies ist der Beginn eines Amoklaufs, der nur wenige Minuten dauert, aber das Leben von 9 unschuldigen Menschen fordert. Der Mann im Kostüm ist Bruce Jeffrey Pardo, der 45-jährige Ex-Mann von Silvia Ortega. Pardo stürmt nach dem ersten Schuss in das Wohnzimmer und beginnt wahllos auf die Gäste zu feuern. Der Mann im Kostüm ist Bruce Jeffrey Pardo, der 45-jährige Ex-Mann von Silvia Ortega, die früher Pardo hieß. Pardo stürmt nach dem ersten Schuss in das Wohnzimmer und beginnt wahllos auf die Gäste zu feuern. Panik bricht aus, während die Menschen versuchen, sich unter Tischen zu verstecken oder durch die Hintertür zu flüchten. Die Zeugen beschreiben ein Bild des Grauens. Ein Mann, der als Symbol der Güte verkleidet ist, schießt eiskalt auf flüchtende Familienmitglieder. Nachdem er seine Pistole teilweise leer geschossen hat, greift er zu seinem eigentlichen Vernichtungswerkzeug. Er öffnet das große Geschenkpaket und bringt ein Gerät zum Vorschein, das aus einem umgebauten Luftkompressor besteht. Das Gerät ist so gebaut, dass es eine Mischung aus speziellem Rennkraftstoff und Sauerstoff in Form eines feinen Nebels versprüht. Pardo beginnt, diesen hochexplosiven Treibstoff im ganzen Haus zu verteilen. Er sprüht die Flüssigkeit auf die Möbel, die Wände und die Weihnachtsdekoration. Die Ermittler glauben, dass er den Brand eigentlich mit einer Leuchtrakete starten will, doch die Bedingungen im Haus führen zu einer vorzeitigen Katastrophe. Da im Haus überall Kerzen brennen und ein Feuer im Kamin lodert, entzündet sich der Treibstoffnebel fast augenblicklich. Es kommt zu einer gewaltigen Explosion, die die Fenster aus den Rahmen reißt und das Haus sofort in Brand setzt. Die Hitze ist so enorm, dass das Feuer über 15 Meter hoch in den Nachthimmel schlägt. Insgesamt 80 Feuerwehrleute kämpfen fast 2 Stunden lang gegen die Flammen. Für 9 Menschen in diesem Haus kommt jede Hilfe zu spät. Sie sterben entweder durch die Schüsse oder verbrennen in der unvorstellbaren Hitze. Die Gewalt des Feuers ist so zerstörerisch, dass die Leichen der Opfer zunächst nicht identifiziert werden können. Die Ermittler müssen auf zahnärztliche Unterlagen zurückgreifen, da die Körper bis zur Unkenntlichkeit verkohlt sind. 3 Verletzte können sich aus dem brennenden Haus retten, darunter die kleine Kathrina und eine Frau, die zu einem Nachbarhaus rennt, um Hilfe zu rufen. Während das Haus der Ortegas noch lichterloh brennt, gelingt Bruce Pardo die Flucht vom Tatort. Doch seine Pläne sind durch die Explosion durchkreuzt. Die Hitze ist so intensiv, dass Pardo selbst schwere Verbrennungen an beiden Armen erleidet. Die Hitzeentwicklung ist so gewaltig, dass Teile des künstlichen Weihnachtsmannkostüms aus seinem Körper schmelzen und mit seiner Haut verschmelzen. Pardo schafft es dennoch, zu einem Mietwagen zu humpeln, der etwa einen Häuserblock entfernt parkt. Er zieht die Überreste des geschmolzenen Kostüms aus und zieht dunkle Alltagskleidung an, um nicht aufzufallen. Trotz seiner massiven Schmerzen fährt er etwa 30 Meilen weit zum Haus seines Bruders in Silmar. Da sein Bruder nicht zu Hause ist, bricht er dort ein. Wahrscheinlich begreift Pardo aufgrund der schweren Verletzungen, dass sein ursprünglicher Fluchtplan nicht mehr funktioniert. Gegen 3 Uhr morgens am ersten Weihnachtstag findet der Bruder die Leiche des Täters. Pardo hat sich mit seiner eigenen Pistole in den Mund geschossen. Bei der Untersuchung der Leiche stellen die Mediziner fest, dass er Kokain im Blut hat. Er hinterlässt ein Bild der vollkommenen Zerstörung. Doch die Ermittler finden bald heraus, dass das Blutbad in Covina nur der Anfang eines noch viel größeren Plans hätte sein sollen. Die Durchsuchung des Mietwagens von Pardo enthüllt die grausame Planung des Täters. In dem Auto befinden sich hunderte Schuss Munition und die Reste des Kostüms. Pardo hat das Auto mit einer Sprengfalle versehen. Wenn jemand versucht, das Kostüm zu bewegen, explodiert eine Sprengladung und bringt die gesamte Munition im Wagen zur Detonation. Während die Spezialisten der Polizei versuchen, die Vorrichtung zu entschärfen, geht die Falle tatsächlich los. Glücklicherweise wird jedoch niemand verletzt. In Pardos eigenem Haus stoßen die Ermittler auf eine regelrechte Bombenfabrik. Dort lagen weitere Waffen, große Mengen an Rennkraftstoff und Bauteile für Sprengsätze. Alles deutet darauf hin, dass Pardo seine Tat über Monate hinweg sehr genau vorbereitet hat. Er geht so gründlich vor, dass er nichts dem Zufall überlassen will. Um die Motive für seine grausame Tat zu verstehen, blicken wir tief in das Leben von Bruce Pardo. Er gilt in seinem Umfeld als intelligenter, aber etwas eigenwilliger Ingenieur. Er arbeitet für eine große Firma und verdient sehr gut Gehalt. Im Jahr 2004 lernt er Sylvia Ortega kennen. Die beiden heiraten im Januar 2006. Doch die Ehe hat von Anfang an Probleme. Pardo ist extrem geizig. Er weigert sich, ein gemeinsames Konto zu eröffnen und verlangt von Sylvia, dass sie für ihre drei Kinder allein bezahlt. Der wahre Bruch in der Beziehung geschieht jedoch, als Sylvia ein schreckliches Geheimnis aus Pardos Vergangenheit entdeckt. Pardo hat einen 9-jährigen Sohn namens Matthew aus einer früheren Beziehung. Im Jahr 2001 ist der Junge beinahe im Pool des Hauses ertrunken, während Pardo allein auf ihn aufpassen sollte. Der Junge überlebt zwar, erleidet jedoch schwere Hirnschäden und ist fortan ein Pflegefall. Pardo verheimlicht diesen Sohn jahrelang vor Sylvia. Schlimmer noch, er besucht den behinderten Jungen nie und bezahlt keinen Cent für seine Pflege. Stattdessen gibt er das Kind in seinen Steuererklärungen an, um Geld zu sparen. Als Sylvia die Wahrheit erfährt, beschließt sie, sich scheiden zu lassen. Für Pardo ist dies der Auslöser für einen tiefen Hass auf die gesamte Familie Ortega. Die Scheidung verläuft extrem hasserfüllt. Im Juni 2008 wird Pardo gerichtlich dazu verpflichtet, Sylvia monatlich Unterhalt zu zahlen. Pardo fühlt sich ungerecht behandelt und sagt Freunden, seine Ex-Frau würde ihn komplett ausnehmen. Er ist ein Mensch mit einer sehr hohen Meinung von sich selbst und erträgt es nicht, die Kontrolle über sein Geld zu verlieren. Der endgültige Absturz erfolgt im Juli 2008, als er seinen Job als Ingenieur verliert. Man weist ihm nach, dass er Arbeitsstunden abgerechnet hat, die er nie geleistet hat. Ohne Einkommen und mit den Zahlungen an seine Ex-Frau stauen sich Zorn und Verzweiflung in ihm an. Er macht die Welt um sich herum für sein Versagen verantwortlich. Er sieht sich nicht als Täter, sondern als Opfer der Umstände und der Familie Ortega. In dieser Phase beginnt er mit der genauen Vorbereitung seines Rachefeldzugs. Er kauft die Waffen und die Munition oft in anderen Bundesstaaten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Er mietet verschiedene Fahrzeuge an und versteckt sich an verschiedenen Orten. In einem dieser Fahrzeuge finden die Beamten später Karten von Mexiko, Vorräte und Kleidung. Es ist wahrscheinlich, dass auch der Anwalt von Sylvia auf Pardos Todesliste steht. Die Tat von Bruce Pardo ist kein spontaner Ausbruch. Alles an diesem Abend ist das Ergebnis einer kalten Vorbereitung. Psychologen stellen später fest, dass Pardo Anzeichen einer extremen Selbstbezogenheit und zwanghaften Zügen zeigt. Er reagiert auf eine Zurückweisung mit extremer Aggression. Für Pardo ist die Familie Ortega das Ziel seines gesamten Hasses, weil sie der Mittelpunkt von Sylvias Leben ist. Besonders grausam ist die Wahl des Zeitpunkts. Weihnachten ist für die Ortegas das wichtigste Fest des Jahres. Pardo will nicht nur töten, er will die Freude der Familie für immer vernichten. Dass er als Weihnachtsmann erscheint, ist eine geplante Bosheit. Er weiß, dass die Kinder zur Tür rennen werden, was ihm den einfachsten Weg ins Haus verschafft. Dass er zuerst auf ein Kind schießt, zeigt seine vollkommene Gefühlskälte. Pardo hat offenbar vor, noch mehr Menschen zu töten. Die Ermittler finden Hinweise darauf, dass auch seine eigene Mutter ein Ziel sein könnte. Er ist wütend auf sie, weil sie in der Scheidung zu Sylvia hält. Nur weil sie sich am Abend der Tat unwohl fühlt und zu Hause bleibt, überlebt sie. Pardo will jeden vernichten, den er als Verräter ansieht. In den Trümmern des brennenden Hauses spielen sich dramatische Szenen ab. Letizia Juzefolski, eine der Schwestern von Sylvia, schafft es, sich und ihre verletzte Tochter Katrina in Sicherheit zu bringen. In ihrem Notruf hört man ihre verzweifelte Stimme. »Er schießt meine ganze Familie, das Haus meiner Mutter brennt«, schreit sie am Telefon. Sie erkennt Bruce Pardo sofort als den Schützen. Während des Gesprächs wird die ganze Panik deutlich. Man hört die Schreie der Umstehenden und das Wimmern der Verletzten. Letizia beschreibt, wie Pardo ins Haus eindringt und wie er seine Kleidung wechselt, bevor er flieht. Diese Aufnahmen zeigen die enorme Tapferkeit der Überlebenden. Katrina überlebt den Schuss in ihr Gesicht wie durch ein Wunder, doch sie verliert in dieser Nacht 9 Familienmitglieder. Die Opfer des Covina-Massakers waren Sylvia Ortega Pardo, also die Ex-Frau, Alicia Sotomayor Ortega, die 70-jährige ehemalige Schwiegermutter, Joseph S. Ortega, der 80-jährige ehemalige Schwiegervater, Charles Ortega, S50 und der ehemalige Schwager, Jerry Lynn Ortega, sie ist 45 und ehemalige Schwägerin von Bruce, James Ortega, 52, ehemaliger Schwager, Teresa Ortega, 52, ehemalige Schwagerin, Alicia Ortega Ortiz, 46 und ehemalige Schwägerin und Michael Andre Ortiz, er ist 17 und der Neffe der Ex-Frau. Für die Überlebenden der Familie Ortega verändert sich die Welt in jener Nacht für immer. Insgesamt 13 Kinder verlieren durch die Tat mindestens ein Elternteil. Letizia Juzefolski übernimmt die Aufgabe, die verbliebene Familie zusammenzuhalten. Sie sorgt dafür, dass die Waisen ihre Geschwister betreut werden. Die Familie entscheidet sich bewusst dafür, Weihnachten nicht dem Mörder zu überlassen. Sie feiern das Fest weiterhin, auch wenn es nun immer von Trauer begleitet wird. Jedes Jahr besuchen sie die Gräber ihrer Angehörigen. Letizia berichtet oft davon, wie sehr sie ihre Eltern und Geschwister vermisst und wie schwierig es ist, nach diesem Verlust weiterzumachen. Kommen wir zur Technik des Angriffs. Als Ingenieur weiß Pardo genau, wie er maximalen Schaden anrichtet. Sein Flammenwerfer ist eine gefährliche Konstruktion. Die Verwendung von speziellen Rennkraftstoff ist eine bewusste Entscheidung. Dieser Treibstoff verdampft sehr schnell und bildet ein hochexplosives Gewisch mit der Luft. Die Untersuchung der Trümmer ergibt, dass die Explosion durch offene Flammen im Haus ausgelöst wird. Dies erklärt auch, warum Barlow selbst schwer verletzt wird. Er befindet sich mitten im Raum, als der Nebel explodiert. Dass er trotz dieser Verletzung noch fahren kann, liegt am Schock und am Kokain in seinem Blut. Er besitzt für den nächsten Morgen ein Flugticket nach Illinois und trägt $17.000 bei sich. Er will die Zerstörung in Kalifornien hinter sich lassen und untertauchen. Seine Planung ist so genau, dass er sogar dunkle Kleidung bereitgelegt hat, um in der Nacht unsichtbar zu werden. Das Weihnachtsmassaker von Covina bleibt eines der grausamsten Verbrechen der Geschichte der USA. Bruce Jeffrey Pardo nutzt ein Fest der Liebe für seinen Hass. Er zerstört eine Familie, die ihn einst aufgenommen hat, und hinterlässt eine Spur des Leidens. Die Tat ist eine Mischung aus verletztem Stolz, finanziellem Abstieg und einer jahrelangen Lebenslüge. Die Geschichte der Familie Ortega ist jedoch auch eine Geschichte von Stärke, da sie trotz der Tragödie den Zusammenhalt nicht verliert. Und das, liebe Schacki und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war die blutige Weihnacht von Covina.
Ich kannte den Fall, glaube ich, sogar. Also da kam mir irgendwie total bekannt vor. Oder er ist mir bekannt vorgekommen, weil ich bei meiner Recherche, als ich nach einem weihnachtlichen Fall gesucht habe, darüber gestolpert bin. Ich bin mir dann jetzt nicht mehr ganz sicher. Also schlimmer Fall auf jeden Fall. Ich fand's auch krass, dass, also auf sehr gut, dass dieses Kind diesen Schuss ins Gesicht überlebt hat, aber auch krass, wie man sowas überleben kann. Und dass da ein Mensch ausreicht, dem die Sicherung durchbrennt und der dann beschließt, ja, er sprengt wortwörtlich jetzt mal ein ganzes Weihnachtsfest.
Ich finde es ja auch so extrem. Wie grausam willst du sein? Also nicht nur, dass er es auf die Familie abgesehen hat. Er hat es so geplant, dass er an Weihnachten im Weihnachtsmannkostüm kommt. Ja. Boah, also, und ich musste sagen, ich war am Anfang auch so, ich glaube, ich kenne den Fall. Und dann ist mir aber klar geworden, ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich kenne den Fall wegen American Horror Story, wo der in der Psychiatrie, der eine, der den Weihnachtsmann...
Ja, stimmt. Ja, ich glaube, ich habe das auch unbewusst damit assoziiert. Ja, du hast recht.
Der war dann bei mir im Kopf so. Aber ja. Gut, ich würde sagen, das war unser Weihnachtsspecial. Wir wünschen euch alle ganz schöne und besinnliche Feiertage. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und munter und habt einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und dann hören wir uns wieder im nächsten Jahr, oder?
Ja, wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.